Und die ist noch nicht vorbei, unsere Vogelschau. Die ist eigentlich auch morgen noch nicht vorbei. Da werden Sie 2 Stunden lang Ihre Fragen stellen können zu allem rund um die Vögel. Aber jetzt können Sie es eine Viertelstunde lang auch. 00800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Und wir beenden die Woche mit dem Experten, der Sie am Montag auch eröffnet hat an dieser Stelle. Jens Charon, er ist Artenschutzreferent beim NABU. Schönen guten Tag, Herr Charon.
Guten Tag.
Sagt die Nummer nochmal. 00800 22 54 22 54. Und die erste Anruferin in unserer Vogelfragestunde heute Nachmittag ist Irma Kuspe aus Hamburg. Guten Tag, Frau Kuspe.
Guten Tag. Es freut mich sehr, dass ich eine Frage stellen kann, die mir niemand beantworten konnte bislang. Ich habe vor Jahr und Tag in Augsburg gelebt, leider für eine ganz kurze Zeit, und habe eine Woche lang jeden Morgen zur selben Zeit Krähen beobachtet, die in gigantischen Schwärmen anflogen und wunderbare Flugkonstellationen gebildet haben. Das waren wirklich Abertausende von Vögeln. Und ich möchte gerne wissen, ob man dieses Phänomen untersucht hat, weil keiner meiner Freunde und Bekannten das je beobachtet hat.
Also warum die so geordnet in diesen Formationen
genau
fliegen?
Ja, irgendwelche ganz bestimmte Konstellationen fliegen, weil ich diesen Eindruck hatte, dass sie sich neu formierten und andere Figuren flogen.
Also Herr Charon, ist das Kunst im Flug oder was steckt dahinter?
Naja, erstmal ist es ja die Koordination dieses Trupps. Man muss sich ja bewegen und dabei nicht zusammenstoßen. Ist ja ähnlich wie Starnschwärme, ist ja das ähnliche Phänomen. Oder auch wenn man ziehende Kraniche oder Gänse hat. Also ich nehme an, Sie haben die Beobachtung im Herbst gemacht, wenn sich Krähen, unsere Brutkrähen, aber auch dann nördliche und östliche Brutkrähen hier in den Winterquartieren versammelt haben und dann in der Nähe von günstigen Nahrungsplätzen dann einfinden und von dort dann ihre täglichen Flüge zwischen den Schlafbäumen, den Schlafplätzen und den Nahrungsplätzen durchgeführt haben. Du sagen Sie, das liegt schon längere Zeit zurück. Das gab's auch gerade hier in Berlin, wurde das sehr intensiv untersucht im Umfeld des Flughafens Tegel. Da hatte man durch das Radar des Flughafens sehr gute Möglichkeiten. Und das war eben auch noch die Zeit, wo zum Beispiel überall an den Großstädten noch die unabgedeckten Müllkippen waren. Das waren sehr attraktive Nahrungsflächen für die Krähenvögel. Und so sind die dann immer zwischen den Schlafplätzen in der Stadt, die ihnen Schutz boten, dann raus auf die Nahrungsflächen geflogen. Und diese Flugmanöver, ist dann auch immer die Frage, wie verfügbar ist die Nahrung, wie schnell sind die Tiere satt? Und dann haben sie eben auch Zeit, gerade bei Krähen sieht man das ja, dass sie dann auch sehr interessiert sind, sehr spielerische Flugmanöver durchführen können und dann eben auch diese große Gruppe, die sich dann organisiert, was ja auch ein sehr bemerkenswertes Phänomen ist. Man hat es also bei Starn untersucht, italienische Wissenschaftler, wie so ein Schwarm sich koordiniert. Nicht, wenn dann viele hundert oder tausend Tiere fliegen, da fliegt keiner zusammen, da stürzt keiner ab. Das passiert einfach nicht. Und die sind alle miteinander vernetzt. Also jeder Star hat da so 6 bis, oder jeder Vogel, auch bei den Krähen, hat so 6 bis 10 Vögel, mit denen er in Verbindung steht, die er beobachtet. Und die sind in unterschiedlicher Entfernung. Also das ist nicht unbedingt der nächstliegende, sondern das muss man sich dann so geometrisch wie Dreiecke vorstellen. Und durch diese Vernetzung, durch diese ständige Kontrolle des Abstandes und dieses Netz, was sich dann durch diesen Vogelschwarm bildet, sind sie eben befähigt, diese tollen Flugmanöver durchzuführen, die uns immer wieder faszinieren und wie wir uns dann immer fragen, wie geht das, dass da auf einmal 100 oder 1000 Vögel dann gleichzeitig nach rechts, nach links schwenken oder sich nach unten fallen lassen, ohne eben dort irgendwie zu kollidieren oder abzustürzen, nicht bei Menschen unvorstellbar. Wenn in Berlin ein Supermarkt eröffnet mit Sonderangeboten, da gibt es dann gleich Verletzte. Bei Vögeln passiert das nie.
Wirklich nie? Also es ist wissenschaftlich erforscht, dass die nicht ab und zu, wenn einer vielleicht mal krank ist oder so, doch mal durcheinander kommen?
Vielleicht gibt es Extreme, ist mir jetzt aber in dem Fall nicht
also
bekannt.
Eigentlich nicht.
Das sind dann wieder andere Phänomene. Man kann zum Beispiel beobachten, wenn so Reviernachbarn, gerade bei Amseln, wenn die jetzt ihre Reviere besetzen im Frühjahr, die können ja richtig ins Streiten kommen und sich dann die Federn rausreißen, richtig verhakeln und dann auch mal auf die Straße fallen, abstürzen im Kampf und dann eben nicht aufmerksam sind und dann im schlimmsten Fall auch mal vom Auto überfahren werden. Mhm. Das kommt auch vor, aber das hat dann wieder andere Ursachen.
Ja. Frau Kuspe, danke Ihnen sehr für den Anruf. 00800 22 54 22 54. Unter dieser Nummer begrüße ich jetzt Marlene Bartowski. Guten Tag, Frau Bartowski.
Ja, guten Tag.
Auf meinem Bildschirm steht bei Ihnen nur noch CA. Der Rest, den hat der Computer verschluckt. Woher rufen Sie an?
Ich rufe aus dem Schwanzwald an.
Aus Calw.
Ja, genau.
Habe ich jetzt erraten. Schönen guten Tag und Ihre Frage bitte.
Und gestern oder dieser Tage hat ein Hörer angerufen, nach dem Kuckuck gefragt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich seit vielen Jahren keinen Kuckuck mehr habe rufen hören und meinen Geldbeutel nicht mehr schütteln konnte.
Ja, ich kenne jetzt Ihre Region nicht so, soweit ich den Schwarzwald kenne. Meine Mutti hat dort viele Jahre gelebt. Ist das jetzt vielleicht auch nicht so die optimale Gegend? Mit den Nadelwäldern, der Kuckuck benötigt ja doch röhrichte Staudenfluren, also offene Landschaften, gerade so Neuentöter, Bachstelze, Rohrsänger, das sind so die Hauptwürzvögel des Kuckucks. Dort findet man ihn. Zeigte auch in den letzten Jahren vielleicht einen leichten Rückgang, aber er ist eigentlich verbreitet und gerade in den letzten Tagen ist er auch wieder angekommen hier in den Brutgebieten bei uns. Man kann ihn also hier zumindest in der Berlin-Brandenburger Gegend überall hören, dort wo er hingehört. Also vielleicht warten Sie da nicht auf Ihren Kuckuck, vielleicht hat sich dort auch etwas verändert, dass ehemals offene Flächen, die eben die Wirtsvögel, daran ist er ja gebunden, das ist ja ganz wichtig für den Kuckuck, dass er sich dort ansiedelt, dass sich diese Flächen verändert haben, dass sie aufgewachsen sind und dass der Kuckuck dann in andere Gebiete abgewandert ist. Vielleicht schauen Sie sich mal um, wo in Ihrer Gegend Gewässer sind mit einem schönen Röhrichtsaum. Das sind so die optimalen Gebiete für den Kuckuck und da werden Sie dann bestimmt auch wieder hören. Und wenn Sie dort Anfang Mai hingehen, dann denke ich, haben Sie auch gute Chancen, den Kuckuck zu hören und gleichzeitig auf Ihre Geldbörse zu klopfen.
Frau Bartowski, Sie hatten, glaube ich, noch eine zweite Frage, ne?
Ja, was für ein Verhältnis haben Vögel zum Menschen? Als was nehmen die uns wahr? Als Futterspender oder, also eine Amsel, sitzt immer auf meinem Geländer und guckt mich ganz vorwurfsvoll an, wenn da mal nichts draußen ist. Also ich frage mich, was haben die überhaupt ein Verhältnis zum Menschen? Nehmen die uns als Menschen wahr oder als was?
Naja, als Menschen nehmen die uns sicherlich nicht wahr, aber es ist eben sehr differenziert. Also es gibt sehr scheue Arten, die eine sehr hohe Fluchtdistanz haben, nicht wie gerade Schwarzstorch, Großtrappe, sage ich mal. Und dann gibt es die Arten, die eben auch verstädtert sind, die sich eigentlich auch erst durch die Entwicklung der menschlichen Siedlung, des Nahrungsangebotes, das der Mensch geschaffen hat, die sogenannte Kulturfolger dann auch den Menschen folgten in die Städte. Und dann eben auch kaum Distanz, Fluchtdistanzen aufzeigen. Und gerade wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben, dann sinkt die Distanz auch. Also wenn sie regelmäßig füttern und sie dann auch merken, dort profitieren sie von der Anwesenheit des Menschen. Oder da reicht schon ein Parkspaziergang, nicht? Wenn sie da mal drauf achten im Herbst, wenn das Laub liegt und sie marschieren durch einen Park, dann hüpfen ihnen die Rotkehlchen hinterher, weil sie eben sehen, aha, durch ihre Laufbewegung scheuchen sie Insekten auf, dadurch kann das Rotkehlchen wieder leichter an Nahrung gelangen. Also es sind verschiedene Abhängigkeiten, das kann man jetzt so pauschal nicht beantworten, es sind eben letztendlich auch wirklich Erfahrungen, die sie gemacht haben, aber jetzt nicht mit dem Mensch als direktes Individuum, sondern einfach die Verhaltensweisen, nicht? Bei anderen Arten, die eben jagdbar sind, die also Erfahrung haben mit Jägern, die zeigen eine viel größere Fluchtdistanz. Das muss man also sehr differenziert betrachten. Aber in der Stadt ist dann die Nähe schon da.
Frau Bartowski, danke Ihnen sehr für den Anruf. Wir gehen weiter von Calw jetzt nach Wetzlar. Da ist Petra Schenk am Telefon. Guten Tag, Frau Schenk.
Guten Tag. Ich hätte gerne mal gewusst, wohin eigentlich die Vögel verschwinden, wenn sie sterben. Also ich denke mal, die verkriechen sich wahrscheinlich, aber ich habe einen großen Garten und wühle da auch unter Büschen und so rum. Ich habe noch nie einen einzigen toten Vogel gefunden, außer irgendwann mal irgendwo eine Amsel. Das war's.
Ja, also Sie haben es schon richtig gesagt, Sie merken es ja dann auch, dass Sie verletzt sind, dass Sie erkrankt sind, Sie ziehen sich irgendwo zurück unter Büsche, in Nischen verstecken sich und dann muss man eben auch bei vielen Arten, gerade bei Singvögeln oder bei den Arten, die viele Bruten machen, die also viel mehr Nachwuchs produzieren, als sie eigentlich für den Arterhalt brauchen, die sind dann eben in die Nahrungskette auch eingefügt und oftmals, bevor wir dann erst so einen toten Vogel finden, gerade in Siedlungsräumen, da ist der Fuchs oder da sind Krähen wesentlich schneller und finden dann diese Tiere und tragen sie davon. Oder wenn sie etwas länger bleiben, dann Käfer wie der Totengräber, die dann diese Tiere in den Boden einarbeiten. Also das geht dann auch sehr schnell. Aber meistens sind es dann wirklich auch Aasfresser, die sich diese Tiere holen, sodass wir sie nicht finden. Und weil sie eben sich dann auch wirklich an Orte zurückziehen, ähnlich so wie wir, wenn wir uns nicht wohlfühlen, da suchen wir uns ja auch ein ruhiges Action, wo wir nicht ständig angesprochen und gefunden werden. So ist das auch in der Natur.
Dankeschön.
Ja, danke Ihnen, Frau Schenk. Tschüss nach Wetzlar. 00800 2254. 2254 ist unsere Nummer und Erika Träger aus Berlin ist die nächste. Tag, Frau Träger.
Ja, guten Tag. Guten Tag. Also ich wohne hier in Berlin so ein bisschen im Grünen und auf meinem Balkon habe ich Spatzen, Amseln, Drosseln. Ich weiß immer nicht, Drossel, Amsel, ob das Gleiche ist.
Können wir sofort klären. Ist das Gleiche?
Ja, also Amseln gehören zu den Drosseln und werden auch Schwarzdrossel genannt.
Ah ja, dann habe ich auch die Schwarzdrosseln und Rotkehlchen kommen jetzt.
Mhm.
Und ich wollte mal fragen, wie lange fütter ich? Also ich höre so immer so ganz langsam auf. Ich habe auch noch einen Garten und da wird auch gefüttert. Und im Winter ist das Futter dann aber manchmal schon alle, weil man ja nur nicht jeden Tag hingeht.
Ja, ja. Also.
Und dann stelle ich Wasser hin. Und soll ich jetzt immer noch Wasser hinstellen oder nicht? Das möchte ich gerne wissen.
Herr Scharon.
Ja, das ist immer wieder ein interessantes Thema, was nachgefragt wird. Also da gehen die Meinungen auch durcheinander. Es gibt ja auch bedeutende Vogelkundler wie der Professor Berthold, der nur propagiert, man soll das ganze Jahr füttern. Das sehen wir jetzt ein bisschen anders. Also erstmal, wenn Sie Freude dran haben, wenn Sie Kinder, wenn Sie Enkel haben, dann kann man das durchaus tun. Im Winter, gerade wenn eine geschlossene Schnee- oder Eisdecke ist, dann ist es auch hilfreich, aber man sollte die Tiere eben auch nicht so zu sehr an sich binden, weil es sind eben auch Wildvögel. Und gerade jetzt dann, wenn die Jungen da sind, dann benötigen die Tiere andere Nahrung. Dann benötigen sie proteinreiche, eiweißreiche Kost, also Insekten, die sie ja so mit ihrem Futter dann gar nicht zur Verfügung stellen könnten. Dann müssten sie Mehlwürmer ausbringen in großer Zahl, was dann noch irgendwo ins Geld geht. Also gerade in ihrem Fall, wenn sie einen Garten haben, würde ich vorschlagen, im Winter zu füttern, die Sache dann langsam zu beenden und dann eher den Garten naturnah ausrichten, dass man Blüten pflanzen, Kräuter, dass man Landgraswiesen stehen lässt, wo sich dann eben auch Schmetterlinge, wo sich viele Insekten fortpflanzen, ansiedeln können. Weil das ist dann eigentlich die natürliche Nahrung, die die Tiere brauchen. Da tun sie viel mehr, wenn sie dann blütenreichen Garten haben oder nur eine Ecke dafür bereitstellen, als wenn sie da jeden Tag Körner in ihr Futterhaus streuen. Dann ist es ganz wichtig, die Hygiene zu beachten, weil oft passiert es so durch gut gemeinte Tierliebe, dass gerade Futterhäuschen Infektionsquellen sind und es dann zum Sterben von größeren Beständen kommt, dass dort dann Erkrankungen übertragen werden und so weiter. Das sollte man vermeiden. Und mit dem Wasser, das ist schon gut. Das kann man dann auch im Winter ja nicht so, wenn es friert. Aber gerade jetzt im Sommer eine Badestelle, ein Futter, einen Wassernapf anbieten, dass die Tiere Wasser finden, wenn sie keinen Teich haben. Das ist schon gut. Aber auch immer dort auf die Hygiene achten, weil die Tiere ja die einen trinken, die anderen baden darin. Dass man ihn also auch immer jeden Tag säubern und auch mal längere Zeit an der Sonne aussetzt, dass er richtig austrocknet, weil ja gerade diese Sonnenstrahlen auch desinfizieren und dann immer wieder mal neu Wasser nachfüllen, also nicht dafür sorgen, dass da so eine, so ein schmutziges Wasser entsteht, das wäre dann auch wieder eine Infektionsquelle, das wäre nicht günstig. Also Hygiene ist auch dort das A und O, um die Tiere zu schützen und ihnen zu helfen.
Frau Träger, danke Ihnen für den Anruf. Eine schaffen wir noch, zumindest mit einer kurzen Antwort. Und das ist ein bisschen morbider als sonst heute, unsere Vogelfragestunde nach den toten Vögeln. Hatten wir es ja schon ein bisschen, so ähnlich geht es jetzt weiter. Andrea Nowitzki aus der Nähe von Cottbus ist am Telefon. Tag, Frau Nowitzki.
Ja, guten Tag. Ja, mein Eindruck ist verstärkt, dass es sehr viel mehr Raubvögel gibt als die letzten Jahre überhaupt. Und wenn so ein Adler hier bei mir die Spatzen immer wegholt, dann bleiben bloß die Federn übrig. Das wundert mich immer sehr seltsam. Nicht mal Schnabel oder Krallen oder irgendwas. Wie kommt das?
Ja, also ich sag mal jetzt ein Adler, also ein Seeadler, der wird keinen Spatz fangen, sondern der geht dann schon eher auf Fische im Wesentlichen oder auch Wasservögel, Blässrallen, so ab dieser Körpergröße ist das für einen Seeadler interessant. Gerade die Singvögel werden dann von Flugjägern wie Turmfalken, die ja häufig im Siedlungsgebiet sind, aber auch Sperber gefangen, also eher kleineren Greifvögeln. Und sie haben ihre Rupfplätze, wo die Tiere dann gerupft werden. Die Turmfalken dann auch von höheren Rupfplätzen, dann finden sie bloß so vereinzelt die Federn. Wenn sie durch den Wald gehen, dann können sie auch manchmal richtig große Federberge finden, wo der Sperber oder der Habicht seinen Rupfplatz hat. Also das ist von Art zu Art unterschiedlich. Und dann werden diese gerupften Vögel, also die Nahrung, auch wenn es uns manchmal emotional berührt, aber das muss man halt so sehen, nicht dasselbe wie ein Regenwurm. Da regen wir uns auch nicht auf. Wenn die Krähe einen Jungvogel aus dem Nest holt, dann gehen da die Emotionen schon bei einigen hoch. Und der wird dann eben an die Jungen oder an den Partner häufig müssen auch gerade während der Bebrütung oder wenn die Jungen noch klein sind, die Weibchen auf dem Horst vom Menschen versorgt werden. Und die nehmen dann auch, fressen dann diese Tiere ab. Teilweise bleiben Skelettteile im Horst liegen, aber andere werden dann eben auch mit aufgenommen und dann über die Gewölle, die Speiballen, also die unverdaulichen Nahrungsreste bei Greifvögeln, bei Eulen wieder ausgewirkt. Diese Gewölle machen auch verschiedene Arten wie Würger oder auch das Rotkehlchen, wo dann nicht verdauliche Chitinteile von Käfern und so weiter ausgewirkt werden. Also so ist dann dieser Kreislauf der Nahrung zu sehen.
Danke Ihnen sehr. Danke Ihnen für den Anruf, Frau Nowitzki. Danke Jens Scharon. der heute bei uns zu Gast war. Ja, vielen Dank auch für die ganze Woche. Und es ist überhaupt nicht vorbei. Es ist jetzt für den Moment vorbei. Aber einer der Höhepunkte unserer Vogelwoche hier im Deutschlandradio Kultur kommt morgen am Samstag. Von 9 bis 11 Uhr haben Sie dann 2 Stunden Zeit, Ihre Fragen loszuwerden. Und haben auch 2 Experten, die Ihnen antworten. Der Ornithologe Uwe Westphal wird morgen bei uns zu Gast sein. Und der NABU-Vogelexperte Lars Lachmann. Beide können Sie uns auch unter der gleichen Telefonnummer und per E-Mail morgen dann live und direkt erreichen in der Sendung Radio Feuilleton im Gespräch von 9 bis 11 Uhr. Wenn überhaupt ums Fliegen, dann um ein ganz anderes geht es nach den Nachrichten, nämlich um das Fliegen in den Weltraum.